Der nun folgende Podcast Alt und Spiele hat nicht nur das beste Logo der Welt, nein, es stammt sogar vom besten Grafikdesigner der Welt. Grüße an Prelle.
Donnerstag, der 5. April 2018. Hier ist Berlin, hier ist Studio 1, nein, das Science Center in Berlin. Und wir sitzen hier bei Folge 2 unseres Podcasts Alt und Spiele. Wir, genau. Das sind Tobi Wienke,
Jochen Dominikus
und Andreas Garbe.
Genau. Der wieder mal unser Gast ist, wie letztes Mal.
Du bist heute auch wieder. Also, die erste Frage, Andreas, die ich hier habe: Hast du schon mit Gundula gesprochen?
Das habe ich in der Tat.
Quatsch, nein.
Ja, doch, natürlich, ja, absolut. Sie lässt herzlich grüßen. Sie verweist aber darauf, dass sie leider unglaublich wenig Zeit hat für solche Sachen und deswegen sehr genaue Auslese machen muss und sich leider in dem Themengebiet auch gar nicht so großartig auskennt. Aber sie lässt herzlich grüßen und.
Du hast wirklich gefragt?
Ja.
Das ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das Schlimme ist, ihr müsstet das freudige Gesicht von Jochen sehen und Andreas, dem ich das wirklich, also ich glaub dir das.
Ja, ja, ne, die Idee war doch, sie eben auf so eine Panel-Discussion mit einzuladen, ne, auf so eine Podiumsdiskussion und also grundsätzlich hätte sie das auch gemacht, nur sie hat wirklich leider keine Zeit. Sie ist wirklich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, sie ist eine Herzensgute, aber wenn ich damit jetzt anfange, dann rede ich eine halbe Stunde oder Stunde darüber, wie nett Gundula ist.
Aber vielleicht hat sie einfach Zeit, mit uns einen Podcast zu machen.
Genau.
Wir brauchen da keine große Panel-Diskussion vielleicht, ja. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt jedes Mal die Aufgabe, Tobi, in unserem Podcast nachzufragen, ob sich Gundula möglicherweise umentschlossen hat. Wir sind freundlich, beharrlich akzeptieren auch ein Nein. Aber wie lange das noch so geht.
Ja. Und wir sind unserem Namen treu, Alt und Spiele, wir haben wieder kein Altbier. Aber gut, das werden wir in einer der nächsten Folgen vielleicht lösen. Wir sind ja hier beim Event von Detroit, Become Human, dürfen aber nicht viel über das Spiel reden, weil...
Embargo.
Deswegen reden wir über Embargo. Für alle, die es nicht kennen, bei Videospielen gibt es häufig sogenannte Embargos. Das heißt, du bekommst als Tester das Spiel oder bist auf einem Event. Die Firma sagt aber, vor dem und dem Datum, die und die Uhrzeit, darf nichts darüber gebracht werden. Wie seht ihr beiden das als Gaming-Journalist? Fragen wir direkt mal unseren Gast, Andreas. Findest du Embargos okay? Nervt dich das?
Also ich vermute ja mal, unterstelle, dass der Hauptgrund für Embargos der ist, man will halt garantieren, dass die Presse erst ab einem gewissen Zeitpunkt darüber berichtet, weil man nämlich exklusiv die Rechte einem bestimmten Medium vergibt. Und das natürlich eben auch so eine Adelung ist, ja. Also der Game Informer hat dann halt in den USA sozusagen die Cover Story vor allen anderen. Und um zu garantieren, dass der Game Informer diese Geschichte auch wirklich exklusiv hat, haben alle anderen das Embargo. Also es sind diese Exklusiv-Deals, die diese Embargos halt eben schützen und auch erst ermöglichen. Das ist für das jeweilige Medium natürlich eine wichtige Sache. Allerdings kann man das ja kritisch sehen, weil das ist natürlich eine gewisse Verquickung auch von redaktioneller, also ich sag mal so, die redaktionelle Unabhängigkeit ist dadurch durchaus in Gefahr, denn wenn ich so eine exklusive Cover-Story habe vor allen anderen und dann aber schlecht über das Spiel berichte oder relativ kritisch, dann kriege ich vielleicht die nächste Cover-Story nicht. Ne? Also das darf man ruhig kritisch sehen. Ich habe kein Problem damit, diese Schranke zu kennen und zu wissen, ich darf erst ab dem so und so vielten, das ist vollkommen okay. Aber meistens ist es ja dazu da, um diese exklusiven Deals, die einige wenige Medien bekommen, um die zu schützen und zu ermöglichen.
Ich dachte immer, nee, ab dem und dem Zeitpunkt ist das Spiel erst final. All das, was ihr seht, kann doch gepolished werden. Und das sind vielleicht möglicherweise die Gründe. Aber es machen ja alle Firmen so. Ne? Also es nehmen ja keinen aus, die ganze Branche handelt ja so. So ist es einfach. Ne?
Ja. Ich, auf der anderen Seite muss ich persönlich sagen, mich entspannt manchmal so ein Embargo.
Weil du hast Zeit noch zu arbeiten.
Richtig, ne, du hast Zeit, du weißt, du hast quasi einen fixen Termin. Du hast quasi Zeit so, bis dahin darf ich sowieso nichts veröffentlichen. Das heißt, ich habe jetzt manchmal je nach Vorlauf der Firma 2-3 Wochen wirklich Zeit, wo ich weiß, keiner, außer der es sowieso exklusiv hat, wird es vor mir besprechen können, weil wir alle gleichzeitig damit rausgehen mit der Info. Und das entspannt manchmal, finde ich.
Ich kann das, also... unabhängig von diesen Exklusivgeschichten, die man natürlich gut und schlecht sehen kann. Ich kann das also im Embargo dann tatsächlich dann auch verstehen, wo ich sage, okay, wenn das mein Spiel wäre, möchte ich natürlich auch, dass die Leute sich intensiv damit beschäftigen, nicht unter diesem Zeitdruck sind, ich muss in 10 Minuten das Ding veröffentlichen und irgendeinen Scheiß erzählen und Scheiß raushauen, sondern dann kommt man in die Situation, alles klar, gibt denen mehr Zeit, die können sich intensiver mit der Materie beschäftigen und wir hoffen, dass eben dann die Qualität der Berichte auch dem Spiel entspricht, so könnte man es ja vielleicht auch sehen. Und das muss ich sagen, gut, kann ich verstehen.
Das ist richtig. Allerdings ist es halt ein so eine Sache, die leider inzwischen Standard und Usus ist, die mich aber manchmal tierisch nervt. Und zwar der Day-One-Patch. Ich kann das verstehen. Man hat Zeitdruck, es muss fertig gepresst werden und so weiter und so fort. Aber früher hast du eine Konsole ausgepackt, eingestöpselt, gespielt. Heute packst du eine Konsole aus, stöpselt ein und lädst erstmal 2 Stunden Updates runter. Und das ist was ich manchmal ein bisschen nervig finde. Es ist jetzt Standard, es ist Usus, es ist völlig normal. Klar, man hat sich damit abgefunden, aber irgendwie finde ich das immer noch doof. Ich fände es geiler, wenn ein Spiel dann vielleicht nochmal 3 Wochen verschoben wird oder so und dafür wirklich fertig ist.
Ja, aber davon sind wir halt, wird Andreas wahrscheinlich bestätigen, meilenweit entfernt, weil die Konzerne sind halt so mächtig, das sind börsennotierte, ja. Geldgetriebene Unternehmen natürlich, die alle ihre Quartalzahlen erfüllen müssen. Und das ist wahrscheinlich, Andreas, einer der wichtigen Gründe, ne?
Ja, also man merkt das ja bei eben den großen Firmen, wie du sagst, wenn zum Beispiel ein Spiel aus dem aktuellen Finanzjahr in das nächste verschoben wird, das zeichnet sich in den Aktienkursen wieder, schlägt sich das nieder. Insofern ist es tatsächlich ein Risiko für eine Spielefirma zu sagen, wir verschieben das Spiel nochmal um 2-3 Monate, auch wenn es das Spiel vielleicht nötig hätte, weil eben es dann in ein anderes Finanzjahr fällt und zack, sieht deine Bilanz schon wieder schlechter aus. Und das ist eben schlecht für die Aktionäre, ja, leider.
Habt ihr eigentlich Aktien von Spielefirmen zufällig?
Nee, ich habe Bitcoins.
Echt? 2?
Ah ne, ich habe Ethereum. Läuft super. Ich glaube, warte mal, bin ich -75%. Aber das wird wieder. Jetzt sagt ihr nämlich gar nichts mehr, ne?
Nee. Also ich hatte Nintendo-Aktien 2 Mal, lange gehalten über viele Jahre. Und beide Male mit großem Gewinn verkauft, darf ich sagen. Oh, natürlich hatte ich relativ wenig, weil ich meine, so viel Spielgeld habe ich jetzt nicht. Aber doch, das ja. Wenn jemand zuhört, der Lust hat, ich würde sagen, also Nintendo-Aktien würde ich immer bei um die 100 kaufen, 100 Euro pro Stück. Die haben meistens Spiel bis 300, 400 noch.
Wenn Volabo rauskommt, ja, dann läuft das.
Ich finde schön, dass André Costolani Zeit hatte, heute in unserem Podcast Alt und Spiele vorbeizuschauen. Ich habe damals beim Börsenspiel in der Schule schon voll verkackt. Ich hatte mal irgendwann im neuen Markt, als es den gab, so zur Jahrtausendwende, ja, da habe ich mal Aktien gekauft tatsächlich, von irgendwie Geld mit meinen Eltern zusammen, und das Geld habe ich dann komplett auf Ibiza versoffen. So, sage ich ganz offen, und danach habe ich auch nie wieder gezockt an der Börse, weil ich habe jetzt Pferderennen neulich für mich entdeckt, finde ich spannend. Habe ich
gesehen, du hast 2 Euro gewonnen, 2 Euro Einsatz, 2 Euro?
Ich habe aus 2 Euro Einsatz insgesamt, habe ich am Ende, bin ich mit 14, 15 Euro Gewinn nach Hause gegangen.
Hey, und schon versoffen?
Ja, ich habe es reinvestiert.
Wie hieß das Pferd?
Das Pferd, das mich zum Sieger gemacht hat, hieß Attention Love, glaube ich. Mhm. Und Mr. Hardy, glaube ich, hat voll verkackt zum Beispiel. Ja, der hat's mir versaut.
Auf der Düsseldorfer Rennbahn.
Auf der Düsseldorfer Rennbahn, Fortuna-Renntag. Ja, und ich war zum ersten Mal beim Pferderennen, super.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gibt es die noch? Weil in Frankfurt machen sie gerade dicht, oder beziehungsweise haben dicht gemacht. Da wird jetzt abgerissen.
Der Tobi ist halt so, der entdeckt halt die Themen für sich dann immer, wenn sie auf dem absteigenden Ast sind.
Richtig, ja. Und rette sie.
Achso, deswegen habt ihr mich auch als Gast.
Ich rette dich. Nein. Nee, also in Düsseldorf ist es nach wie vor groß. Ich meine, muss ja überlegen, Düsseldorf, viele Menschen mit viel Geld, da hat man natürlich auch ein eigenes Gestüt. Ja, ich selber habe meins kürzlich verkauft, aber da hat man auch ein Gestüt auf jeden Fall. Und das Pferderennsport angeht. Es gibt ja auch dann so den Fortuna-Renntag zum Beispiel. Da sind Spieler von Fortuna Düsseldorf, Pate der Rennpferde. Da sind dann auch Fortuna-Fans. Da trägt man auch nicht unbedingt einen Hut auf der Rennbahn zum Beispiel. Da war ich halt da und es hat mich echt so ein bisschen angefixt. Also weil ich zum Beispiel auch kein Lotto spiele. Weil Pferderennen ist ein bisschen wie Lotto, nur du siehst die Zahlen halt laufen. Das ist total geil. Das ist super.
Aber also, es macht wirklich Spaß. Ich war früher auch mal in der Düsseldorfer Rennbahn und habe das nicht regelmäßig, aber alle, es findet ja nicht
alle, regelmäßig. Alle 2 Monate.
Alle 2 Monate finde ich mal so ein Rennen, das ist ganz nett.
Ja, ja. Wichtig ist, Fernglas um den Hals hängen haben, damit siehst du gleich professioneller aus, tatsächlich.
Und Hut.
Und Hut, gerne. Kann man da aber kaufen, habe ich gesehen. Man kann da Hüte tatsächlich an so einem Stand, wie so kirmesmäßig, kannst du auch für ein paar Euro einen Hut kaufen.
Richtig, diese lächerlichen Dinger so mit
ja, genau.
Tüll und Ausladen.
Ich habe aus dem Augenwinkel, das waren eher Herrenhüte, aber die haben bestimmt auch so Hüte mit Tüll und Auslage. Aber Käppi geht vielleicht auch heutzutage, ich weiß es nicht.
So, jetzt haben wir über Embargo gesprochen. Haben wir da schon ein Fazit gezogen?
Da haben wir nicht. Dass wir also generell finde ich dieses Fazit, was Andreas gesagt hat, ganz gut, dass natürlich die Gefahr ist der Vermischung von redaktionellem und, wie hast du es genannt?
Naja, eben, dass sozusagen die redaktionelle Unabhängigkeit gefährdet kann, wenn man exklusive Cover-Stories vergibt. Und wir wissen ja alle, dass das tatsächlich passiert. Es ist vielleicht oder hoffentlich nur vereinzelt. Aber der Deal im Printbereich ein Spiel auf der Titelseite zu platzieren und dafür eben ganzseitige Anzeigen zu buchen im Heft. Das passiert grundsätzlich schon mal. Wie häufig, können wir vermutlich hier jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass es in Deutschland passiert und auch in anderen Märkten. Und das ist natürlich bedauerlich.
Ne? Ja gut, nichtsdestotrotz, ich denke mal schon, dass das meisten oder wahrscheinlich fast alle Journalistenkollegen durchaus da relativ unbestechlich sind. Also wir bekommen ja auch schon mal große Pakete geschickt und das Paket kann noch so groß sein, wenn das Spiel Grütze ist, ist das Spiel Grütze. Und da können nämlich noch so mit T-Shirts zu bomben. Da bin ich halt wirklich so, weil letztlich ist es ja so, wie gesagt, ich glaube es war Rockefeller oder so, der sagte, es gibt keine schlechte Publicity, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Nee, es war nicht Rockefeller, es war was, Trump? War irgend so ein Geschäftsmann, irgend so ein reicher Ami, der es mal gesagt hat.
Ja, ob es Trump ist, weiß ich nicht. Der redet ja so viel. Aber nochmal zu diesem Embargo. Ne? Ich habe mich mal mit EA einmal unterhalten. Die meinten auch, dass es ja oftmals Buhrufe gab, weil das Spiel auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, das funktioniert sehr ähnlich, Embargo. Und das hängt tatsächlich oder hing damals oft auch damit zusammen, dass die natürlich die ganzen Logos und die ganzen Verträge mit den Sponsoren, ne, auf den Trikots und so, dass es auch da so viel an Merchandise und an Rechteverträgen dranhängt, dass sie sagen, okay, wir haben das Spiel jetzt vielleicht hier schon fertig, aber das ist noch nicht die finale Version, weil in der finalen Version kommt auf das T-Shirt halt noch ein Logo. Und wenn das nicht drauf ist, macht der Sponsor halt zu Recht, dann natürlich stellt er sich Fragezeichen. Ne?
Also es ist kompliziert, wenn man ehrlich ist.
Ja, ist ja auch schön.
Ja. Ja, und man muss natürlich auch ehrlich sagen, jetzt, wenn ich das aufgreife, was du gesagt hast, Tobi, man würde ja auch nicht als Printmagazin irgendeinen Misttitel sich auf die Titelseite hieven, nur weil es da irgendeine Absprache gibt, weil mit einem Misttitel auf der Titelseite machst du dich als Presse ja auch unglaubwürdig. Richtig. Also es gibt da schon sozusagen ein automatisches Korrektiv, das ist schon wahr.
Also ich finde auch, natürlich sind die ganzen Medien und die ganzen Printmedien sowieso auch alle, die haben wirklich alle nicht viel Geld. So, und wenn dann Reisekosten gezahlt werden und so eine Unterstützung dafür, dass man hier sein darf oder irgendwo, nicht hier, sondern irgendwo, finde ich dann legitim, wenn es keinen Einfluss auf so, ne? Also nicht bei öffentlich-rechtlichen Medien sowieso nicht, aber generell. Klar kann man auch darüber nochmal streiten, aber es ist einfach so, da ist halt auch echt wenig Geld in der Printbranche, meine ich. Ne? Also,
das ist richtig.
Ne? Von daher, richtig. Wenn das keinen Einfluss hat auf, ich gebe dem eine 10 oder eine 8, ist es okay.
Aber man muss auch sagen, gibt es überhaupt noch so richtige Kackspiele? Also die sind selten geworden. Also früher war ja so, das Spiel hat eine schlechte Grafik oder so. Ich sag mal so, dass so handwerkliche, technische Dinge nicht gut sind, ist eigentlich wirklich eine extreme Ausnahme, finde ich.
Ich habe gestern die Pressemitteilung von Ubisoft bekommen, dass Far Cry noch gigantischer gelaufen ist als der letzte Teil. Hättet ihr damit gerechnet?
Ja. Sagen wir es mal so, ich bin bei solchen Pressemeldungen immer so ein bisschen skeptisch, weil es sind Statistiken. So, und du kannst jede Statistik ja so auslegen, dass sie, weil jedes Spiel ist immer der erfolgreichste Start, jedes Mal. Und dann vergleichen sie manchmal die Zahlen von 24 Stunden mit den Zahlen der ersten 2 Stunden oder es ist der erfolgreichste Start des Franchises. Ich hätte damit schon gerechnet, weil einfach Videospiele viel größer im Markt sind, weil viel mehr Leute Videospiele generell spielen als noch vor 10 Jahren. Und natürlich ist dann ein Titel, wenn du eine größere Konsolenverbreitung hast, kaufen natürlich mehr Leute einen Titel als noch vor 10 Jahren. Also diese Vergleiche hinken da oftmals. Und das Geile ist, heißt ja immer aller Zeiten gerne in solchen Meldungen. Nein, liebe Journalistenkollegen, aller Zeiten ist falsch.
Gibt nicht, bis das jetzt würde auch die Zukunft einschließen.
Eben, ne? Genau das. Ja. Da bin ich auch, ich hasse
aber,
das.
Ja, ich auch. Da sind wir aber wirklich auf einer Wellenlänge.
Ja, das hasse ich total. Es ist nicht aller Zeiten.
Das schönste Spiel aller Zeiten.
Nein, der Geschichte.
Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert.
Nein, eben. Ne? Nee, aber das ist, also wirklich Ausreißer passieren ja kaum noch.
Ja, ich weiß, also die Spiele sind natürlich sehr viel opulenter geworden und also so was vielleicht ich noch so in den 90ern als richtig schlechte Spiele empfunden habe oder Anfang der 2000er Jahre, so Rondo Medias, Klo Manager oder solche Sachen, wo du so denkst.
Ich habe mal Giga gespielt, das weiß ich noch mit Georg.
Ja, eben, aber ich meine, also das ist ja nun wirklich, das dazu wurdest du gezwungen, oder?
Nee, das haben wir uns freiwillig, weil der Titel schon so scheiße war, haben wir gesagt, das müssen wir den Leuten zeigen.
Ja, gut, okay.
Man musste das Klo managen.
Das ist wie so eine Spinne, vor der du dich ekelst, aber du kannst nicht weggucken. Ne? Das ist so, das ist so der Appeal. Und da
hast du draus gemacht, das weiß ich.
Ja.
Scheiße.
Ja. Der ging an mir vorbei tatsächlich, den Schwebebahn-Simulator, den habe ich öfter mal besprochen, weil spielt ja in Wuppertal und ist sehr einzigartig. Und da haben wir öfter Kehrmaschinen-Simulator, habe ich auch gemacht. Da gab es ja wirklich ohne Ende. Vor allen Dingen hatten die Spiele damals immer Jahreszahlen dahinter, damit man eventuell noch
eine Fortsetzung machen könnte. Eines meiner ersten YouTube-Videos, die ich mir vor 6, 7 Jahren veröffentlicht habe, war ein unkommentiertes Ingame-Video vom Kehrmaschinen-Simulator, willenlos geschnitten, 10 Minuten lang. Und das hatte irgendwie 200.000 Aufrufe. Und ich so, what? Seid ihr nicht ganz dicht? Seitdem zweifle ich an dieser ganzen YouTube-Geschichte sowieso.
Ja. Ach, war das bei YouTube oder bei YouTube. Nicht bei Pornhub unter der Maso-Kategorie?
Nein, das war tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, wovon du redest.
Pornhub, nie gehört.
Solche Witze kriegt ihr, wenn ihr jemanden einladet, der 8 Jahre bei RTL 2 war.
Ja, sehr schön. Du bist fürs Niveau zuständig.
Absolut.
Deswegen müssen wir dich öfter dazu holen.
Ja. Übrigens vielleicht für den aufmerksamen Zuhörer, es befindet sich tatsächlich Jochen Dominikus in unserer Runde, der spricht heute nur 2 Oktaven tiefer.
Ja, ich bin ein bisschen krank.
Ja, eben, hast du dich erkältet, ne?
Also ich fasse euch
Schnüpperken, wie man im Rheinland sagt.
Ja, genau, Schnüpperken.
Schnüpperken.
Schnüpperken, ne? Genau.
Knutschen wir heute mal nicht.
Richtig.
Aber ich bin immer noch von dieser Aussicht fasziniert. Man sitzt hier, Blick auf den Reichstag, die Fahnen wehen. Irgendwo da hinten sitzt Angie, da vorne ist das Brandenburger Tor.
Da unten kehrten Androide die Straße.
Ja, aber das wäre auch eigentlich mal spannend, dieses Androiden-Setting. Gibt's Androiden, so, gibt's so Settings mit deutschem Szenario? Gibt's Androiden-Dinger, die in Deutschland spielen? Andreas
nachfragen, der ein wandelndes Gaming-Lexikon ist. Das weiß
also nicht nur Gaming, auch filmmäßig und so. Also ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen. Ich wüsste jetzt nichts.
Du meinst einen Film mit Androiden, der in Deutschland spielt oder in Deutschland produziert wurde?
Beides, also der in Deutschland spielt.
Ist das jetzt so eine Art Rätsel für uns und du stoppst heimlich
die
Zeit?
Das ist so ein, wir denken alle drüber nach, weil mir fällt da wirklich nichts ein und das ist vielleicht auch...
Wir denken nicht alle drüber nach,
nein, das du ist aber vielleicht,
da gerade drüber nach.
Ja, aber das ist vielleicht auch so ein Ding, wir sprachen ja im Zuge dessen, spricht man ja auch dann gerne Technikfeindlichkeit und so. Wir Deutschen können Krimis, aber Science-Fiction-Filme, also seit Raumschiff Orion wüsste ich jetzt keine deutsche Science-Fiction-Serie.
Ja, und das war schon speziell, ne? Aber man sollte bedenken, mit Kraftwerk haben wir ja natürlich irgendwie so den Urknall gesetzt, der weit über die Musikbranche hinaus auch Einfluss gehabt hat, ne?
Richtig.
Ich habe erst neulich, habe ich diese großartigen japanischen Musiker gesehen von World Order. Ich hoffe, die kennt jeder. Wenn nicht, dringend bei YouTube eingeben. World Order, ganz fantastische japanische Musiker mit einer ganz eigenen Choreografie. Sehr roboterhaft. Ohne Kraftwerk hätte es die nicht gegeben. Nö. Und ich wette auch bestimmt auf viele Filme, die das thematisieren, hat Kraftwerk auch Einfluss gehabt.
Das ist richtig. Kraftwerk hat mit diesem Mensch-Maschine-Ding, dieses Androiden-Ding ja schon früh thematisiert tatsächlich. Übrigens auch grandios. Die habe ich live gesehen letztes Jahr bei der Tour de France in Düsseldorf. Hammer. Mega. Also wer Kraftwerk live sehen kann, ich kenne viele Leute, die sagen, das ist so voll langweilig. Richtig, da stehen viele Leute, die nicht viel machen, aber du musst es in dir aufsaugen.
Und dann noch in Düsseldorf, weißt du, also wo Klingklang...
In Düsseldorf zur Tour de France, das Tour de France-Album, göttlich. Aber das ist halt dieses Science-Fiction-Ding, weil ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, warum ich immer die Schleife drehe, weil ich ständig hier von Logos von Detroit umgeben bin vielleicht. Kennt ihr die Serie Real Humans, hieß die, glaube ich?
Nein.
War eine skandinavische Serie und da geht es auch um dieses Setting, also Menschen, die mit menschlichen Androiden zusammenleben und dann starten Androiden quasi eine Revolution. So geht es in der Serie und ist eine, ich glaube, aus Schweden oder Dänemark eine Serie, lief im WDR-Fernsehen mal. Real Humans, unbedingt auschecken. Ich weiß nicht, ob es inzwischen zweite, dritte Staffel gibt, ist genau dieses Setting und die Serie habe ich total geliebt. Blade Runner auch ein total großer Film. Ich mag dieses Androiden-Setting. So, Punkt. Um es nochmal zu sagen.
Mehr dürfen wir auch gar nicht sagen.
Dürfen
jetzt,
wir auch,
oder? Jetzt?
Nee, stimmt, Embargo.
Mehr dürfen wir. Embargo, wir dürfen nochmal sagen, dass wir Androiden-Settings mögen.
Das ist auf alle Fälle richtig.
Und dass du Data nicht kennst.
Was?
Ja, Data.
Ja.
Er kennt Data nicht.
Nein.
Das haben wir schon in der nächsten Folge haben wir schon drüber gesprochen.
Darüber sprechen wir in der nächsten
Folge. So, und jetzt sind wir in einer Zeitschleife. Wir haben in der nächsten Folge schon darüber gesprochen, dass er Data nicht kennt. So. Kombiniere. Ich packe mal den Fluxkompensator wieder aus. So.
Schon weiß ich nicht mal, wie ich heiße.
Ich weiß, ob wir noch Themen haben.
Du hast ja jetzt, glaube ich, auch ein Interview. KI, oder? Ja, demnächst. Also so 10 Minuten oder sowas habe ich noch.
Ja, ich gucke
mal
auf den Tacho.
Wenn ihr über KI sprechen wolltet, also wenn ich kurz was anstoßen darf.
Andreas, jeder darf hier auch Themen einbringen. Das ist schon voll okay. Du darfst
auch als Gast Themen einbringen.
Danke. Auch als Überraschungsgast.
Auch als Überraschungsgast.
Ich bin ja Überraschungsgast und die Überraschung ist, dass ich schon wieder mit dabei bin. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich KI in Spielen so kurz kommt. Also so kommt mir das jedenfalls vor. Auf Grafik wird viel Wert gelegt und wenn du sagst, es gibt gar keine so richtig schlechten Spiele mehr, So, weißt du, so Spiele wie Just Cause 3 oder irgendwie dieses eine Batman-Spiel, die sehen grafisch so opulent aus, da ruckelt dann aber die Framerate, weil irgendwie die Engine nicht mehr hinterherkommt. Also Grafik ist so der große Schwerpunkt, aber künstliche Intelligenz nimmst du ja erst wahr, wenn du ein paar Stunden gespielt hast. Das ist so ein Soft-Feature, so ein Feature, was erst... Ne?
Richtig, wie gut.
Und das eine Spiel, dem ich total hinterher traure, was nie erschienen ist, wenn ihr euch daran erinnert, ist von Peter Molyneux, Milo and Kate. Das wäre so ein Meilenstein gewesen der künstlichen Intelligenz. Wenn ihr euch erinnert, ne, da ist im Grunde genommen ein kleiner Junge in diesem Spiel und der redet mit dir durch den Fernseher und du hättest wirklich mit dem interagiert, auch durch Sprache. Und er hätte eben versucht, wirklich zu verstehen, was du ihm sagst und hätte darauf dann dynamisch reagiert. Wäre ein Meilenstein gewesen, ist nie erschienen. Microsoft hat irgendwann nach der Hälfte des Projekts einen Stöpsel gezogen. Warum gibt es das nicht mehr? Warum sind wir nicht längst an diesem Punkt, wo wir mit Spielen interagieren, indem wir mit ihnen sprechen? Wir drücken immer noch blöde Knöpfe, so wie wir es vor 40 Jahren gemacht haben. Ist doch scheiße, oder?
Ja, wobei, da gab es ja Versuche. Als die erste Kinect für die 360 rauskam, da konntest du mit Sprachbefehlen, der Kinect zum Beispiel, ich glaube bei Mass Effect 3 war es, dass du deinen künstlichen Mitspielern sagen konntest, in Deckung gehen oder angreifen. Angeblich sollst du auch bei dem FIFA damals, ich weiß nicht, ob es 13 oder 14 war, wenn du zu laut geflucht hast, eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen haben, einer deiner Spieler auf dem Feld. Das gibt's schon noch, aber es wird halt tatsächlich wenig gemacht. Ich glaube, es hängt damit zusammen. Viele Spiele haben ja immer dann einen Multiplayer-Online-Modus. Und dann brauchst du das Mikrofon für die Spracheingabe, um mit deinen Mitspielern zu kommunizieren. Vielleicht passiert's deswegen seltener.
Vielleicht brauchen Spieler aber auch irgendein Gamepad in der Hand oder... mit seinen Händen irgendwas, ich habe keine Ahnung.
Vielleicht auch, aber Andreas hat recht. KI in Spielen, absolut. Gutes Thema.
Man kann Spiele wesentlich intelligenter machen, wenn man die KI intelligenter macht.
Müsste man aber dann mehr Zeit und Geld reinstecken und da so ein Spiel auch immer so eine Frage ist, so wie schaffe ich mit, na, ich will nicht sagen möglichst wenig Aufwand, weil wir wissen, Spiele sind Millionenproduktionen, wie hoch die Kosten sind, weiß man nie genau, weil die Firmen da nicht drüber sprechen. Das ist auch eine ganz interessante Nummer eigentlich, weil man sagt immer, das Spiel hat so und so viel Millionen gekostet. Nein, es gibt keine verlässlichen Zahlen, das sind immer nur Schätzungen.
Das wusste ich nicht. Geben die das nie raus?
Hast du schon mal irgendwie eine offizielle Meldung gehört, wo die gesagt haben, unser Spiel hat 50 Millionen Dollar gekostet?
Ich habe das für dieses Skandalquartett, was ich für die WASD geschrieben habe und auch noch weiter schreibe, da versuche ich öfter mal auch Budget rauszufinden. Das stimmt, da hast du recht. Bei Filmen relativ leicht.
Richtig.
Aber bei Spieleproduktion sehr selten, dass man in Interviews einen Entwickler wirklich eine Zahl sagt. Stimmt, also du hast
man
recht.
Man bekommt immer eine ungefähre Schätzung oder so, weil wirklich eine konkrete Zahl bekommt man nie gesagt, aber ne?
Aber steht das nicht dann in den Bilanzen drin, in den Jahresberichten?
Da steht dann die Gesamtausgaben drin. Also was ein einzelner Titel kostet, das erfährst du eigentlich so genau selten. Ist zumindest mein ganz subjektiver Eindruck. Also ich könnte das jetzt nochmal recherchieren, aber ich wüsste das jetzt nicht anders, dass irgendeine Firma konkret Zahlen nennt. Ich weiß, dass es zum Beispiel in den USA mal ein Riesending war. Da gibt es ja Gewerkschaften für Schauspieler zum Beispiel. Und da die Gamesbranche, die Schauspieler in Games nicht nach diesem Gewerkschaftstarif bezahlen, sprechen die da auch nicht über die Zahlen, um halt da nicht irgendwie den Hass der Schauspielergewerkschaft aus sich zu ziehen. Ah, okay. Man weiß nicht genau, wie viel Kevin
Spacey. Alles weiß.
Man weiß nicht genau, wie viel Kevin Spacey für seine Rolle in Call of Duty bekommen hat. Gibt's keine offizielle Zahl drüber.
Ja gut, aber muss man doch alles wissen, ist die Frage.
Nö.
Ist das unser Recht, alles zu wissen?
Man muss natürlich nicht alles wissen. Ich fände es aber schon mal interessant und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass
interessant ist es, ja klar.
Und die Gamesbranche ist manchmal, muss ich sagen, auch. Wenn oftmals ist es so, wenn du ein Interview mit Entwicklern führst, gerade wenn es nicht deutsche Entwickler sind, sitzt da immer ein PRler dabei, der, er überwacht nicht direkt deine Fragen. Aber das ist schon eine etwas seltsame Situation.
Aber es ist ähnlich wie mittlerweile wie in Hollywood, ne? Wer Hollywood-Schauspieler mal interviewt hat, ich war einmal in Paris zu diesem unsäglichen Film Dreamcatcher mit Morgan Freeman gesprochen. Dann kriegst du noch nicht mal so eine eigene Kamera da rein. Also die haben drei Kameras oder zwei, je nachdem, was du willst. Also eine Kamera für den Interviewer filmt und zwei Kamera für eine totale und Close von dem Schauspieler. Ja. Und dann hast du 8 Minuten, dann läuft eine riesen rote Uhr ab und dann kannst du deine Fragen stellen. Okay, so, und dann, wenn die Uhr um ist, dann kriegst du drei Beta, also früher gab es noch drei Beta-Bänder und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Also krass. Da ist das noch härter reglementiert, da ist die Spielebranche weit, weit von entfernt.
Weil das gibt es im Musikbusiness zum Beispiel gar nicht. Also ich habe einmal in meinem Leben einem Interviewgast Fragen vorlegen müssen, im Vorfeld. Und da wurde dann...
Fragen musste ich da auch nicht vorlegen, aber dieses Handling, das immer an der Bar steht und nur so viel... Nee?
Hab ich bei ich meine, ich habe mit Leuten gesprochen, es wird jetzt wieder so strunzig, wenn ich das jetzt aufzähle, aber selbst bei Lemmy war kein Manager dabei oder noch
Du hast mit Lemmy gesprochen.
Ja, gut, Lemmy ist ja sowieso bekannt dafür, dass er cool war, aber selbst bei so also ich habe noch nie bei einem Musikinterview einen Manager daneben sitzen gehabt. Punkt. Daneben sitzen gehabt noch nicht und ich musste genau einmal mal Fragen im Vorfeld abgeben, wo dann ein Adjektiv irgendwie gestrichen
ist. Da muss ich sagen, aus meiner alten Giga-Erfahrung war es ja auch immer so, dass die coolsten Musiker und die wirklich bekanntesten, die größten Namen eigentlich auch die entspanntesten
Total.
Waren. Die ganzen Newcomer gehypten Pfeifen, die waren eigentlich immer die schlimmsten. Die hatten immer am meisten Angst und fühlten sich aber am größten. Wir hatten bei Giga Emerson, Lake and Palmer, die waren so easy, so nett. Da konntest du alles fragen. Restriction, no restriction, ask your question, everything's possible.
Ja. Aber im Gaming-Bereich ist es halt etwas anders und das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt ja auch Entwickler, die was zusammen haben, die auch eine eigene Meinung haben. So. Und dadurch wirken dann solche Entwicklerinterviews gerne mal so ein bisschen gefällig. Und das finde ich schade eigentlich. Weil da könnte sich die Games-Branche auch mehr trauen und da können sich auch die Games-Journalisten manchmal mehr trauen, denke ich. Wie siehst du das?
Ja, ich habe deine Kritik noch nicht ganz verstanden. Gib mal ein Beispiel, wo dir sozusagen zu wenig Beef
rüberkommt. Nee, es geht gar nicht so sehr um Beef. Es geht halt darum, du sitzt in dieser Interviewsituation und du bist nicht unter vier Augen mit diesem Menschen, der das Spiel gemacht hat oder sowas. Da sitzt immer einer aus der PR-Abteilung dabei.
Ja, ja.
So. Und der dann auch manchmal Fragen ergänzt oder beantwortet. Und das denke ich mir so, sorry, du machst die Pressearbeit für diesen, das ist in Ordnung, aber ich möchte jetzt von diesem Menschen, der das Spiel, von dem Künstler quasi, was dazu hören. Mhm. Und nicht vom PRler. Und es hat da auch einen Wandel stattgefunden, gefühlt in den letzten Jahren. Das ist, aber es war früher fand ich ganz krass irgendwie.
So, ich muss jetzt mal voll den Spielverderber machen, Andreas. A, weiß ich, dass du gleich ein Interview mit Fabian Westenheide hast fürs ZDF?
Mit dem Guillaume.
Achso, mit Guillaume. Achso, okay. Dann habe ich das falsch verstanden, weil dafür hast du gleich einen Termin. Wir haben aber jetzt ein Interview mit Fabian Westenheide für unsere dritte Podcast-Folge.
Die wir schon vorher aufgezeichnet haben.
Wir müssen jetzt das Interview noch führen.
Okay.
Das ist voll
fünfdimensional.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heiße.
Andreas
Gundula Gause.
Die bezaubernde Gundula Gause. Gut, dann,
schön.
Dann würde ich sagen, werde ich tun, schnelles Ende und diese Nummer mit, die führen wir fort beim nächsten Mal, dieses spannende
das
Thema.
Tun wir. Das
gut.
Machen wir.
Aber dann zwei Oktaven höher für dich.
Ja, richtig. Gute
Vielen
Besserung.
Dank.
Gute Besserung.
Vielen Dank.
Andreas, danke für dabei sein.
Danke euch.
Jochen.
Danke dir.
Nächstes Mal mit Altbier. Nein, auch nicht, weil die Folge haben wir schon auf Vorpause. Beim übernächsten Mal vielleicht mit Altbier.
So, tschüss. Bis später.